Also in Leipzig, das Außenlager, das KZ-Außenlager, das bei uns geht, ist das Außenlager Hasag Leipzig. Das wurde im Juni 1944 im Nordosten von Leipzig errichtet und wurde betrieben von dem Rüstungsbetrieb Hugo Schneider Aktiengesellschaft. Das war der größte sächsische Rüstungskonzern mit Hauptsitz in Leipzig. Und die haben 1944 die damals bestehende Möglichkeit wahrgenommen, auch zusätzlich zu anderen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen KZ-Häftlinge von der SS zu mieten und haben im Jahr in Nähe ihres Betriebssitzes das größte Frauenaußenlager Buchenwalds errichtet. Also das war ein reines Frauenlager, also mit wenigen Männern, aber hauptsächlich ein Frauenaußenlager. Und dieses Lager war zunächst Ravensbrück unterstellt, später dann Buchenwald aus administrativen Gründen und war mit über 5000 weiblichen Häftlingen, Frauen, Mädchen, das größte Buchenwalder Frauenaußenlager.
Welche Personen waren denn dort inhaftiert und was gibt es auch für Zeugnisse von ihnen?
Also es gibt zwei große Gruppen, also der Häftlinge, vor allen Dingen eine sehr große Gruppe sogenannter, also Häftlingskategorie politische Polinnen. Das waren Frauen, die im Rahmen des Warschauer Aufstandes zum Beispiel gefangen genommen wurden, waren die zum Teil über das Lager Majdanek nach Ravensbrück und dann nach Leipzig in dieses Außenlager gekommen waren. Eine andere große Gruppe sind jüdische Polinnen gewesen, die im Zuge der Verfolgung durch die Nazis in deren KZ-System geraten waren und dann eben 1944 nochmal eben selektiert wurden und hier in Leipzig zur Arbeit herangezogen werden, zu werden. Nee, gab es aber auch Französinnen, die im Rahmen der, ja, aus der französischen Resistance, aber auch sowjetische Frauen, die zuvor als Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden waren und durch jegliche Vergehen oder was auch immer in dieses KZ-System geraten waren. Und Zeugnisse gibt es. Also es gibt von allen verschiedenen Gruppen eigentlich Überlebendenberichte in verschiedenen Sprachen, die teilweise auch noch ausgewertet übersetzt werden müssten. Es gibt zwei sehr wichtige Zeitzeuginnen, vor allen Dingen von der polnischen Seite, also die so sich zu der Gruppe der politischen Polinnen zählend, ist das eine Frau, die hat relativ viel dazu gearbeitet und auch ein Buch geschrieben. Und das Wichtigste oder das einzige und auch sehr wichtige Buch, denke ich, ist von Felicia Karaj, eine Überlebenden der Gruppe der jüdischen Polinnen, die bisher das einzige umfassende Buch zu diesem KZ-Außenlager geschrieben hat und darin auch sehr viele Zeitzeuginnenberichte verarbeitet.
Nun blickt ihr explizit auf die Rolle der Aufseherinnen in diesem Außenlager. Wahrscheinlich sind dann auch die Zeugnisse der Überlebenden, der Häftlingsfrauen, spielen eine wichtige Rolle. Wie versucht ihr denn nun quasi die Rollen der Täterinnen und auch ihre Wege von der Rekrutierung bis zu ihrem Dienst im Außenlager nachzuvollziehen?
Also das ist in der Tat gar nicht so einfach, wie wir uns das gewünscht haben. Im Gegensatz zu männlichen Tätern, also vor allen Dingen im Bezug auf SS, ist das Problem bei der Erforschung der weiblichen Aufseher, die eben nicht in der Regel nicht oder seltenst in Verbänden, NS-Verbänden, Institutionen organisiert war. Das heißt, man hat nicht so diesen Rückgriff wie bei männlichen Karrieren auf Wehrmachtsarchive, SS-Archive, sondern wir haben festgestellt, dass es sehr schwierig ist und sehr arbeitsintensiv und bis jetzt wir vor allen Dingen mit den Täterinnen, den Aufseherinnen weiterarbeiten konnten, die irgendwie nach 45 in den Fokus von Ermittlungen geraten sind. Das heißt, irgendwie als Angeklagte im Rahmen von Prozessen oder auch als Zeuginnen vernommen wurden. Natürlich sind diese Akten auch immer mit Vorsicht zu behandeln, weil das mit einem gewissen Ziel von bestimmten Behörden in bestimmten Staaten gegen die ermittelt wird. Das ist aber ein erstmal für uns ein Ansatzpunkt gewesen, wo man mal wohl gesagt hat, wir müssen uns jetzt irgendwie erstmal konzentrieren auf die und zu gucken, wie kommen wir da weiter. Und natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen dazu die unzähligen Zeuginnenaussagen. Also alle Aussagen, die meisten, die es gibt, schildern auch die Täterin mit dem großen Problem, und das muss man einfach sagen, dass die sich in der Regel seltenst an die Namen erinnern können. Also die beschreiben die sehr oft optisch, Und das ist eigentlich auch noch, da sind wir auch noch dran, das ist so der nächste Schritt, das nochmal gegenüberzustellen. Aber die einzigen, die vielleicht per Namen mal genannt werden, sind die, die auch eine gewisse leitende Funktion inne hatten, also Oberaufseherin waren.
Was kann man denn an dem, was ihr bisher geforscht habt, rekonstruieren darüber, wie die Frauen quasi als Aufseherinnen in dieses KZ-Außenlager kamen? Wie wurden sie rekrutiert? Wie kamen sie zu diesem Dienst im Außenlager? Und was waren dort dann auch ihre Spielräume?
Also die Fälle, die wir bis jetzt identifizieren konnten oder weiterführende Informationen haben, für die zeigt sich deutlich, was relativ gängig war, dass der Großteil von denen über größere Rüstungsbetriebe oder Zuliefererbetriebe rekrutiert wurden. Das heißt so, gerade im letzten Kriegsjahr entstanden extrem viele, also vor allen Dingen explodierte doch mal dieses System der Frauenlager. Das heißt, man brauchte gerade im letzten Ende der Kriegsjahren zusätzlich weibliches Wachpersonal. Und eine Anforderung der SS war, auch an die Rüstungsbetriebe, die das in Anspruch nehmen wollten, eigenständig Personal zu stellen. Und das zeigt sich bei uns anhand der Beispiele, wo wir die Informationen haben, zeigt sich das, dass diese Rekrutierung vonstatten ging. Und es gibt auch einzelne Fälle, Hinweise, dass sie übers Arbeitsamt rekrutiert wurden. Und in der Regel sind die Aussagen nach 45 bei allen, dass sie halt dienstverpflichtet wurden. In der Tat gab es diese Dienstverpflichtung, obwohl das auch immer noch eine Frage ist, wie man mit dieser Aussage umgeht, weil das auch aus der allgemeinen Forschung Ravensbrück ein sehr bekanntes Schema ist, dass sich da niemand freiwillig gemeldet hat. Welche Frage war jetzt noch da anschließend? Jetzt habe ich den.
Genau, und dann die Frage danach quasi, welche Handlungsspielräume gab es denn dann während der Zeit der Lagerexistenz, wenn diese Aufseherinnen dort bei der HASAG tätig waren?
Also generell gibt es, es ist immer auffällig, wir sind noch nicht so weit in der Auswertung der ganzen Zeuginnen-Aussagen, aber es gibt aus verschiedensten anderen Auslagern immer wieder diese einzelnen, wenn auch wenigen Beispiele in Aussagen von Überlebenden, dass es eben auch Aufseherinnen gab, die gewisse Handlungsspielräume hatten, im Sinne von weniger Gewalt angewendet im Dienst und vielleicht auch versucht, auch wenn sie diesen inne hatten, den Häftlingen das Leben nicht noch schwerer zu machen. Das bisherige Ergebnis, das wir haben, ist, dass die Aussagen, also die Aufseherinnen, zu denen wir aus Leipzig von der HASAG Aussagen haben, die alle relativ stark drauf pochen, dass sie eigentlich ja selber nur hatten, wo sie gar keine Gewalt anwenden durften, wo sie eh nur die Arbeiter, also die Zwangsarbeiter oder die KZ-Häftlinge zur Arbeit geführt haben. Also es zieht sich so narrativ durch alle Aussagen der Aufseherin durch. Das mag in der Tat auch auf Einzelne zutreffen. Wenn man dem aber die Häftlingsaussagen aus Leipzig gegenüberstellt, dann zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab, dass die allgegenwärtig war, dass die alle, dass sie von verschiedensten Aufsehern mit Knüppeln geschlagen wurden und zwar nicht nur im Lager, sondern bei der Arbeit und auch auf dem Weg zur Arbeit. Und das Problem, was ich eben schon angesprochen habe, ist, dass die Häftlinge sich in der Regel nicht an die Namen erinnern können. Also es gab da auch, glaube ich, in den Ermittlungen dieses Problem, dass man dem individuellen Aufseherin das nicht zuordnen konnte oder hätte können.
Jetzt existieren in all den Unterlagen, die es eben, du hast es schon angesprochen, hauptsächlich gibt aus Vernehmungen, aus Protokollen aus der Nachkriegszeit ja auch einige Privatfotografien einer Aufseherin des KZ-Außenlagers bei der HASAG in Leipzig. Was sind das für Fotografien und wie nutzt ihr die auch als Quelle? Was können die zeigen?
Genau, wahrscheinlich geht es um diese Fotografie mit der Frauen, diese drei Fotografien, die erst vor kurzem aufgetaucht sind, oder?
Ja, genau.
Genau, also das sind Fotografien, die hat mein ehemaliger Kollege Martin Clemens Winter, der hat diese Fotos fündig gemacht, weil die in einem Vernehmungsprotokoll einer ehemaligen Aufseherin aus den 70er Jahren durch das LKA beschreibt die drei Fotos und weist auf die hin. Die lagen da nicht dieser Akte bei und er hat sich dann auf die Suche nach diesen Fotos gemacht und hat die tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aus welchem Archiv die dann aufgetaucht sind, Düsseldorf oder Duisburg, auf jeden Fall kamen diese Fotos, dann haben wir die als Scan gekriegt und diese Fotos sind die ersten Fotos, die wir überhaupt von Leipziger Aufseherin der HASAG bekommen haben. Das ist zum einen das eine Wichtige und das andere Spannende ist, dass diese Fotos nicht den Lageralltag der Aufseherin zeigen, sondern eben auch dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, nette Leben drumherum, also der Freizeit. Also da wird gelacht, da wird Männern und Frauen, männliche, weibliche Personal sitzt da zusammen und genießt sozusagen die Freizeit fernab des Einsatzes im KZ-Außenlager. Also sagt auch was über so die Lebensumstände der Aufseherin drumherum aus. Und das gibt, so eine Fotos sind auch bekannt schon aus größeren Konzentrationslagern. Also gibt es zum Beispiel diese Privatalben auch aus Ravensbrück oder auch aus Auschwitz, was so diese, genau, so die das drumherum zeigt. Und das widerspricht sich dann häufig auch mit den Aussagen der Aufseherin dazu, die sagen, na, sie waren nur ganz kurz da und können sich an nichts erinnern. Und ein anderer für mich interessanter Aspekt ist da, dass auf dem einen Foto beschrieben wird, dass die vor ihrer Unterkunft sich befinden. Und bis heute ist uns nicht gelungen, rauszufinden, wo diese Unterkunft der Aufseherin war.
Diese drei Fotografien, über die wir gerade gesprochen haben, sind ja auch in einem Archiv vorhanden, weil sie quasi im Rahmen einer Vernehmung vorgelegt wurden von einer ehemaligen Aufseherin. Wie sah denn der juristische Umgang mit den Verbrechen der Aufseherin nach 1945 aus?
Also generell kann man sagen, dass es nur wenige Prozesse gab. Also ich beziehe mich jetzt einfach mal auf Hasag Leipzig da. Weiß man, dass, oder ist der jetzige Stand, dass es in der Tat Aufseherinnen gab, die unter anderem auch in anderen Außenlagern eingesetzt waren, aber auch bei der Hasag in Leipzig. Es gab welche, die tatsächlich gleich im Mai 1945 von den Amerikanern festgenommen wurden und zwischen 2 Jahren in sogenannten Internierungslagern, vor allen Dingen in Süddeutschland, interniert waren. Als Prozess gegen die Hasag, also oder das Aufseherin-Kollektiv, wenn man das jetzt so nennen kann, der Hasag an sich gab es nicht. Es gab Ermittlungen gegen Einzelpersonen aus diesem Aufseherin-Kollektiv, aber in der Regel oder meist nicht im direkten Zusammenhang mit deren Einsatz in Leipzig, sondern in Verbindung mit Einsatz in anderen Lagern und oder gesamt deren Einsatz.
Also kaum juristische Aufarbeitung der Taten von Aufseherinnen in KZs, in KZ-Außenlagern, auch kaum Forschung darüber. Also was ihr ja macht, ist wirklich jetzt eine Grundlagenforschung. Inwiefern hat diese Geschlechterrolle, haben Geschlechterrollen einen Einfluss darauf, dass es eben diese Leerstellen gibt?
Also ich denke, das ist auch aus der größeren Forschung ja bekannt, dass es eben diese Prozesse gab, auch Ravensbrück-Prozess oder Madanik-Prozess, die Frau lange galt als unschuldiges Opfer, das ist so eine These, als unschuldiges Opfer des NS-Systems galt und diejenigen, die dann zur Verantwortung gezogen wurden, die wurden dann beschrieben als die Bestie oder irgendwie so abnormal, als besonders grausam, mit männlichen Zügen. Aber die große Masse der über 3.500 oder 4.000 Aufseherinnen, die tatsächlich in KZ-System eingesetzt war, wurde nicht zur Rechenschaft gezogen, weil es, glaube ich, einfach auch nach 1945 nicht dem Bild entsprach, der Frau als aktive Mittäter und auch Täterin des NS-Systems und der Verbrechen. Und ich glaube, das zog sich jahrzehntelang. Das ist teilweise bis heute, denke ich, noch verankert, dieses Bild. Und auch heutzutage die Strafverfolgung, wahrscheinlich, wenn nicht mittlerweile über 70 Jahre vergangen wären, würde man vielleicht heute auch noch ganz andere Personen ranziehen können. Das sieht man ja auch bei Strafverfolgung der männlichen Täterschaft, dass da andere Strafmaße oder andere Ermittlungsansätze jetzt möglich sind, eben aufgrund auch Mittäterschaft oder Beteiligung an Verbrechen. Also es ist auch ein sehr komplexes Thema, aber diese Vorstellung von Geschlechterrollen spielt eine wesentliche Rolle.
Wenn wir darauf vielleicht nochmal im Detail blicken, du sprachst es schon an, zum einen eine Dämonisierung, es gibt auch Sexualisierung von weiblicher Täterschaft im Nationalsozialismus. Wie versucht ihr denn, diese Phänomene zu fassen oder wie werden sie allgemein auch in der Forschung zu weiblicher Täterschaft beschrieben?
Also wir sind noch nicht so weit, dass wir das anwenden auf unseres. Wir gucken jetzt gerade an dem Punkt angelangt, unter anderem, dass wir sehen, okay, die stellen sich nach 1945 auch selber in diese Rolle hinein, also nicht in eine Dämonisierung, aber dass sie sich, also das auffällig ist bei den von uns betrachteten Fällen, dass sie so eine Viktimisierung, also dass sich selbst so ein Selbstbild von ja, unschuldig, ein bisschen naiv und man wusste nichts. Also das ist so dieses, was sich aus deren Sicht durchzieht. Und diese Gesamtbezüge jetzt zu der größeren Forschung, da sind wir gerade noch dabei. Also wir versuchen das jetzt langsam im größeren Kontext zu stellen und unsere Ergebnisse dann auch mit allgemeinen Forschungsergebnissen zu kontextualisieren, um dann eben auch das einzuordnen. So weit sind wir gerade noch nicht.